Über das deutsche Hochschulsystem und die hochgradig ideologisierten Zustände in den Wissenschaften im Allgemeinen und der Wirtschaftswissenschaften im Besonderen spreche ich mit Professor Dr. Christian Kreis.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Professor Kreis, zu unserem Gespräch über die aktuellen Zustände an deutschen Hochschulen. Aber auch wollen wir sprechen über den Zustand der Wissenschaften an deutschen Hochschulen und vor allen Dingen auch, wie die Politik immer dreister und auch penetranter ideologisch die Hochschulen vereinnahmt. Sie hatten in der politischen Schrift Gegendruck Nummer 5 einen Beitrag geschrieben, befreit unsere Universitäten und Hochschulen. Und Sie haben dort sich dahingehend geäußert, dass freie Lehre, freie Forschung in Deutschland eigentlich kaum noch möglich sei und massiven weltanschaulichen Beschränkungen unterliegen würde. Und da stellt sich natürlich die grundsätzliche Frage, wer hat eigentlich ein Interesse, die Hochschulen und die Wissenschaft im Allgemeinen derart zu dominieren? Und wer sind eigentlich die Akteure und Täter, die da im Hintergrund wirken?
Naja, die Wissenschaft prägt ja ganz stark heute unser öffentliches Meinungsbild, die politische Debatte und alles. Also früher waren die Sachen Gott gegeben aus dem Wort im Namen Gottes ist geworden im Namen der Wissenschaft. Also die Wissenschaft spielt ja nach wie vor eine zentrale Rolle. Das heißt, wenn ich irgendwie politisch, ökonomisch was bewirken will, ist natürlich die Wissenschaft das herausragende Instrument, um die Dinge zu legitimieren. Also die Interessen sind ganz klar, wer in irgendeiner Form Einfluss nehmen will, macht ausüben will oder auch Meinungsfreiheit nicht so, dem das nicht so willkommen ist, da geht über die Hochschulen, über die Universitäten. Und da ist das mein Hauptanliegen, dass unser Staatshochschulsystem, das wir heute haben, der Staatszwang, den wir haben, der Akkreditierungszwang, den wir haben, die Staatsaufsicht, die wir damit in der Regel indirekt haben, manchmal auch direkt, der führt dazu, dass der öffentliche Diskurs, die Meinungsfreiheit massiv reduziert wird. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch ein Beispiel nennen.
Gerne, gerne.
Also meine Aussagen zur Ökonomie sind jetzt nicht ganz Mainstream häufig, ja, vorsichtig ausgedrückt. Und wenn ich jetzt versuchen würde, mit anderen Kollegen zusammen, mit dem Nico Pech oder anderen, wir wollen eine eigene Fakultät gründen, eine eigene Fakultät, plurale Ökonomie in Deutschland, also von bestehenden Hochschullehrern, dann müssten wir diese neue Fakultät oder diesen Studiengang akkreditieren. Sonst dürfen wir nicht. Also wir haben die Staatsauflage, den Staatszwang, solch einen Studiengang zu akkreditieren. Sonst dürfen wir nicht unterrichten.
Das heißt, die Genehmigung vom Staat einzuholen.
So ist es. Man braucht eine Genehmigung vom Staat, sowohl wenn man eine Universität gründet, eine Hochschule gründet, aber auch wenn man einen Studiengang neu gründen will, braucht man die Genehmigung vom Staat. Nun hat der Staat ja nicht die Expertise, sondern er nimmt die lieben Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich im Übrigen sehr gut auskomme. Ich mache auch keine Vorwürfe an irgendwelche Kollegen im Konkreten. Meistens sind super nette, überzeugte Menschen. Aber diese Kolleginnen und Kollegen, die müssen dann Akkreditierungsstempel geben. Und diese Kolleginnen und Kollegen, ich spreche jetzt für die Ökonomie, es gilt aber für die anderen Fakultäten eigentlich ganz genauso. Für die Ökonomie, die lieben Kolleginnen und Kollegen haben ein bestimmtes Weltbild, was wir dann ja später besprechen können, das auf bestimmten Grundanschauungen, weltanschaulichen Axiomen beruht. Und wenn ich jetzt eine Fakultät gründen möchte, einen Studiengang, der gegen den Mainstream verstößt, dann kriege ich den Stempel nicht. Dann darf ich nicht unterrichten. So einfach ist es. Also es ist ein sehr, sehr genial, subtiles, intelligentes System, um abweichende Meinungen gar nicht aufkommen zu lassen.
Auszuschließen von vornherein.
Von vornherein. Und zwar ganz früh. Also wir können ja nachher vielleicht auf die Ökonomie kommen. Diese Axiomen, das beginnt ja schon während des Studiums. Die Studenten, die Studierenden, wer sich dem gängigen Mainstream in den Weg stellt. Der kriegt keine Bachelorarbeit, keine Masterarbeit, keine Doktorarbeit. Und es wird also dafür gesorgt, dass alternative Meinungen zu dem heutigen marktwirtschaftlich kompetitiven kapitalistischen System, dass es alternative Meinungen praktisch nicht mehr gibt in der deutschen Hochschullandschaft, aber nicht nur in der deutschen. Es gilt fast für die gesamte westliche Welt.
Ja. Aber wenn ich jetzt Bill Gates hieße und hätte also doch mehrere Dutzende an Milliarden im Rücken und wollte beispielsweise eine private Hochschule errichten, dann hätte ich wahrscheinlich weniger Probleme, diese Akkreditierungsstempel zu bekommen. Sehe ich das richtig?
Also ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen oder vielleicht noch die Dachländer. In Deutschland braucht auch eine Universität von Herrn Gates den Akkreditierungsstempel. Im Übrigen hat es Herr Schwarz ja gemacht in seiner Heimatstadt, der Inhaber von Lidl. Und der hat ja im Prinzip eine neue Hochschullandschaft gegründet. Und er hat auch die Genehmigung bekommen, weil solange ich nicht der herrschenden Meinung widerspreche, solange ich ein Mainstream-Ökonom bin, und die ganzen Grundannahmen übernehme, der lieben Kollegen, solange ich weder Karl Marx zitiere, noch Silvio Gesell, noch Rudolf Steiner, Dreigliederung, noch Christian Felber, diese ganzen unliebsamen Meinungen, wenn ich die zitiere, dann kriege ich den Akkreditierungsstempel nicht, auch Bill Gates nicht. Es ist natürlich nicht in seinem, das will er ja gar nicht, ja?
Das will er ja gar nicht. Genau.
Also wer im Mainstream sich bewegt und Milliarden hat, der kann, wie Herr Schwarz, problemlos Universitäten oder Hochschulen gründen oder ganze Fakultäten aus dem Boden stampfen, kein Problem. Aber sie müssen Mainstream-konform sein.
Ja. Konkret, Sie schreiben in dem genannten Beitrag in dieser Ausgabe Gegendruck über die Axiome in den heutigen Wirtschaftswissenschaften. Was sind das eigentlich für weltanschauliche Grundannahmen? Was sind das für Axiome, denen ich jetzt beispielsweise als Jungwissenschaftler zu folgen hätte, um den Preis der Massakrierung meiner Karriere? Was muss ich machen und was darf ich vor allen Dingen auch nicht machen?
Also ganz grob, wenn Sie auf die ersten Seiten praktisch sämtliche Lehrbücher schauen in Betriebswirtschaftslehre und in Volkswirtschaftslehre. Wenn Sie in diese Lehrbücher schauen, dann finden Sie da fast an erster Stelle Gewinnmaximierung. Unternehmen sind dazu da, die Gewinne zu summieren. Nicht etwa gute Produkte, Dienstleistungen, nein, die Gewinne müssen maximiert werden. Shareholder Value, Rapport, das ist eine ganz bestimmte Ideologie, die es vor 40 Jahren in der Form nicht gab. Dann Nutzen maximieren. Wir privaten Haushalte, wir normalen Menschen, wir maximieren unseren Nutzen. Wir sind ein Homo economicus, wir sind gierig und wollen immer mehr, sind nie zufrieden. Dann ein drittes ist Zinseszins. Wir müssen eine Ökonomie haben, in der es Zins und Zinseszins gibt. Wer das in Frage stellt, hat irgendwas in der Ökonomie nicht verstanden. Ein viertes ist Vermögensanhäufung. Sie haben gerade Bill Gates erwähnt, der wohl über 100 Milliarden Dollar hat. Vermögen ist sakrosankt. Wer irgendwie sagt, Vermögen in einer bestimmten Größenordnung ist falsch, der verstößt gegen die Axiome. Und dann gibt es noch Konkurrenz und Wettbewerb und die unsichtbare Hand, die dies alles schön, diesen privaten Egoismus in die allgemeine Wohlfahrt überführt. Das sind 6, 7 Grundanschauungsaxiome, auf denen sämtliche Lehrbücher beruhen, alle. Und wer gegen diese Axiome, und dann werden die wissenschaftlichen Modelle draufgebaut mit mathematischer Finesse und Brillanz und viel Witz und Geist. Aber die Grundlage ist Weltanschauung.
Also ist ja schon fast ökonomische Theologie, ja?
Meiner Meinung nach, Sie können das als ökonomische Theologie bezeichnen. Dann nehmen wir ein paar wenige, nehmen Sie Gier und Unersättlichkeit. Man könnte auch sagen, Gandhi, der Mensch hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Der steht nicht in den Lehrbüchern. Wenn wir das schreiben würden in die Lehrbücher, würden wir vollkommen andere Wachstumsmodelle bekommen. Oder statt Gewinnmaximierung, nein, wir wollen keine Gewinnmaximierung, wir wollen Stiftungen haben oder Genossenschaften, wir wollen Unternehmen, die gute Produkte machen. Gewinnmaximierung ist falsch, ist ein Unrecht. Das ist eine Weltauffassung, eine Weltanschauung. Sie haben es Theologie genannt. Ich würde sagen, man kann es auch Ideologie nennen. Es ist Grundaxiom, das ist einfach ein Grundglaube. Oder Vermögen ist sakrosankt. Wir haben in Deutschland de facto 2% Erbschaftssteuer. 2%, wenn Sie die Zahlen anschauen, Vermögensteuer gar nicht. Also das sind alles Grundannahmen. Zinseszins, es gibt Menschen, die sagen, Zinseszins ist exponentiell und das wird uns alles um die Ohren fliegen. Das dürfen Sie nicht sagen. Was ich sagen will, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, diese Grundannahmen. Das sind Annahmen. Man kann es Theologie nennen, man kann es Glauben. Es sind Annahmen und trotzdem behauptet man, das sei Wissenschaft. Das ist keine Wissenschaft, das ist eine Ideologie. Ein Buddhist würde das anders sehen. Ein Schamane würde das anders sehen. Ein wahrer Christ, ein islamischer Mensch würden das anders sehen. Wir sagen, das geht gar nicht. Also es ist Weltanschauung. Und wer gegen diese Weltanschauung verstößt, so sorry, der kriegt keine Wissenschaftskarriere eigentlich in der gesamten westlichen Welt.
Ja, und ist es ja offenbar danach auch vollkommen egal, auf welche Art und Weise ich mein Vermögen zusammengerafft habe, dann die staatlichen Institutionen werden schon ihre Augen zudrücken, denn wenn das die Grundannahme ist, eine der Grundannahmen, von denen Sie da gerade sprachen, dann wird ja auch, sagen wir mal, der Staat nicht besonders begierig sein, da einzugreifen oder auch möglicherweise kriminelle Machenschaften zu stoppen. Hauptsache, ich habe da ausreichend Geld zusammengerafft. Wir hatten ja soeben die Corona-Operation, da sind ja viele Verbrechen mit verbunden. Das scheint alles überhaupt gar keine Rolle zu spielen, wie die Leute dann an ihr Geld kommen, wie sie ihr Vermögen maximieren und so weiter. Der Staat macht sich doch da zum Komplizen, oder wie sehen Sie das?
Also ich bleibe am liebsten am Anfang oder auf dem Boden der Ökonomie, weil ich seit 23 Jahren Hochschullehrer bin, verbeamtet und Ökonom bin. Und in der Ökonomie geht es darum, man muss sich an Recht und Gesetz, an die bestehenden Gesetze halten. Also wenn ein Unternehmen, man kann auch Monsanto nehmen, Bayer, heute Bayer oder den Dieselskandal von den Automobilunternehmen, die Unternehmen sollen sich selbstverständlich an Recht und Gesetz halten. Wie dann Recht und Gesetz ausgelegt werden in der Rechtsprechung, das ist eine andere Geschichte. Wenn man Corona anschaut, will ich jetzt lieber nichts zu sagen. Aber das ökonomische Modell ist, wir haben diese Grundannahmen, es gibt einen gesetzlichen Rahmen, der Staat, die öffentliche Hand, die Polizei und Militär sorgen dafür, dass dieser rechtliche Rahmen eingehalten wird. Soweit ist die Theorie. Und selbstverständlich kriminelle Handlungen sind in dem Modell nicht gedeckt. Also da würden sich Ökonomen, meine lieben Kollegen, es sind wirklich nette Kollegen, die diesen Mainstream Theorien anhängen, würden sagen, nein, selbstverständlich wollen wir nicht kriminell sein. Das sind ja alles sehr nette Menschen, die Kolleginnen und Kollegen von mir. Also kriminell ist es eigentlich damit nicht gedeckt, sondern es geht darum, den rechtlichen Rahmen einzuhalten.
Ja. Professor Kreis, wer hat denn diese ganzen Zustände zu verantworten? Denn ich meine, es fällt ja nichts vom Himmel. Und wenn wir in Sonderheit in der Ökonomie, aber auch allgemein in den Wissenschaften Zustände haben, die mehr weltanschaulich motiviert sind, dann ist ja die Frage, wer sind da die Akteure, die da im Hintergrund eine Rolle spielen? Denn wir hatten ja seit 2000, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, diesen PISA-Prozess, Bologna-Prozess über die EU und so weiter. OECD hat auch mitgemischt, Bertelsmann-Stiftung waren mit im Boot, die EU war mit im Boot. Also es ist doch ein gigantisches Konglomerat an ideologischen Interessen, was da eine Rolle spielt. Wer sind da die Hintergrundakteure, die da die Strippen ziehen?
Also Sie haben Bertelsmann-Stiftung genannt. Es sind ganz starke Interessen dahinter. Also man kann das zum Beispiel, ich bleibe am liebsten auf dem Gebiet der Ökonomie. Es gibt in der Ökonomie gab es lange Zeit so einen Kampf zwischen den mehr staatsfreundlichen Keynesianern und den mehr kapitalfreundlichen, staatsfeindlichen Neoliberalen und Milton Friedman. Und dieser Kampf, der war also nach der großen Depression und nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich zugunsten der Keynesianer weitgehend entschieden. Staat ist im Prinzip nicht schlecht. Und dann wurde im Hintergrund gearbeitet von der Mont-Pèlerin-Gesellschaft. Das wurde von langer Hand eingefädelt. Die Menschen um Milton Friedman und andere Neoliberale haben seit den 50er Jahren systematisch gesponsert mit Geld aus der Industrie, systematisch die Thinktanks unterwandert, die Universitäten unterwandert, die Forschungsinstitute angegangen, sodass dann um 1980 herum an die 1000 Institutionen von dieser Mont-Pèlerin-Gesellschaft alimentiert waren. Also da war ein Geisteskrieg schon über 30 Jahre von langer Hand vorbereitet. Und dann in den 80er Jahren kam es zum Paradigmenwechsel und plötzlich war Shareholder Value, Aktionärsbesitz, Kapitalismus ist gut, war plötzlich das dominierende Narrativ. Das war aber kein Zufall. Das ist mit finanziellen Interessen, mit Sponsoring von wohlhabenden Menschen, mit ideologischen Mitteln systematisch vorbereitet worden. Und dann ist das neue Dogma entstanden, diese neue Weltanschauung im Prinzip oder eine bisschen veränderte Weltanschauung. Und diese Weltanschauung, die wird jetzt vom Staat zementiert. Denn wer jetzt dagegen widerspricht, der kommt nicht mehr rein. Also das läuft auf zwei Schienen, das System. Das eine ist der Staatszwang, den wir schon lange haben. Früher waren die Universitäten die Mägde der Kirche. Dann waren sie die Mägde der Hohenzollern. Dann waren sie die Mägde des nationalsozialistischen Regimes. In Ostdeutschland waren sie die Mägde der DDR, der SED. Da waren in der DDR waren nur Marx-Lenin-treue Professoren bis 1990. Dann sind die alle rausgeworfen worden. Und heute haben wir keine marxistischen, leninistischen Professoren mehr. Also diese Krieg, der da von langer Hand vorbereitet wird, der ist systematisch geführt worden, dieser Geisteskampf. Und heute hat eben eine bestimmte Schule gewonnen, die ausschließlich noch oder ganz überwiegend Kapitalinteressen vertritt. Und die wird eben zementiert über das System Staat, Akkreditierung, dass jemand anderes nicht mehr reinkommt und dass auch die jungen Leute nichts anderes mehr hören. Sie hören nichts mehr an deutschen oder internationalen, an anderen Hochschulen meines Wissens auch, eben zu Karl Marx, Silvio Gesell oder Rudolf Steiner, Dreigliederung oder Christian Felber. Das sind alles wunderbare Gedanken, die werden alle systematisch ausgeschlossen. Also letztlich steckt dahinter ein Geisteskampf, ein Weltanschauungskampf, der sich des Instruments dieser Staatsuniversitäten bedient und eine ganz bestimmte Weltanschauung, Ideologie, Sie haben es genannt, Theologie, heute aufgesetzt haben, gegen die wir heute ohnmächtig sind, solange wir dieses Staatshochschulsystem haben.
Weil sich der Staat eben zum Komplizen dieser Kapitalinteressen gemacht hat, könnte man das so sagen?
Also letztlich ist das Staatssystem ist schon viel älter. Ja? Früher war es die Hohenzollern im Falle Berlins oder im Falle Deutschlands. Dann war es, wie gesagt, Nationalsozialismus oder andere. Die Kapitalinteressen nutzen dieses Staatssystem und die Politiker nicken das fröhlich ab, weil sie sagen, das ist ja der Stand der Wissenschaft. Die meisten Politiker haben ja zur Ökonomie, zu den einzelnen Theorien dahinter gar nicht so die Ahnung. Also man kann dieses System wunderbar nutzen für Private, für Kapitalinteressen, für Konzerninteressen und so weiter.
Also kann man eigentlich davon sprechen, parteiübergreifend staatskonforme Ideologie schmieden. Sind das?
Also absolut im Falle von Deutschland und Ökonomie mainstream-konforme, einheitliche Ideologie, ein System, das so brillant funktioniert, dass man sagt, wenn ich jetzt Kollegen und Kolleginnen frage, wir haben keine Wissenschaftsfreiheit, die schauen mich mit großen Augen an. Ja, ich darf doch sagen, was ich will. Selbstverständlich. Aber wenn ich was anderes sage, also ich habe da zwei Beispiele von einem jungen österreichischen Ökonom, der hat seine Doktorarbeit zu Zinseszins geschrieben und hat den allein zu Gewinnmaximierung geschrieben und hat gesagt, Gewinnmaximierung ist falsch. Eine 300-400-seitige Doktorarbeit. Dann hat sich der Zweitkorrektor an seiner Hochschule gewechselt, hat gesagt, wer gegen Gewinnmaximierung schreibt, der kriegt keine Doktorarbeit. Wurde in die Luft zerfetzt, die Wissenschaftskarriere war beendet. Und ich kenne einen zweiten Menschen, einen sehr, 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 sehr klugen Geldtheoretiker, der hat es gewagt, seine Doktorarbeit gegen Zinseszins und Geldsystem zu schreiben. Ja, die Doktorarbeit ist nicht angenommen worden. Also, was ich damit zeigen will, wenn Sie gegen auch nur eines dieser Axiome verstoßen, gegen diese kapitalfreundlichen Axiome, dann werden Sie kein Doktor. Aber Sie kriegen nicht mal mehr den Master. Sie kriegen auch nicht den Bachelor. Also das System ist eigentlich ganz ähnlich wie in der DDR. In der DDR hatten wir nur Marxisten, Leninisten, was ich nicht gut finde. Heute haben wir keine Marxisten, Leninisten mehr und keine anderen mehr. Heute haben wir nur noch Milton Friedman und ein bisschen Keynes. Nur noch eine ganz, ganz enge Denkschule. Jeder glaubt, wir hätten eine freie Wissenschaft. In Wahrheit ist das Fundament, auf dem steht, dramatisch verengt. Das Denken wird dramatisch eingeengt und die Freiheit für unsere jungen Leute, darüber nachzudenken, wo wollen wir denn hin? Wo soll unsere Gesellschaft hin? Wie sollen unsere Unternehmen sein? Wie soll unsere Gesellschaft sich entwickeln? Die Fragen werden im Keime erstickt, in dem Sinne, sie kommen gar nicht mehr auf. Das System ist brillant intelligent, weil DDR und Russland, was nicht gut war, hat jeder gesagt, naja, ist ja Staatsdoktrin. Bei uns ist es heute eigentlich ganz genauso extrem verengt und jeder glaubt, es sei ein freies System. Es ist ein absoluter Irrglaube, es ist ein radikal verengtes System. Und das liegt an diesem Staatszwang, der dahinter steckt, an diesem Akkreditierungszwang, was eigentlich kaum jemand außer der Akademie kennt, dieser Akkreditierungs-, dieser Zulassungszwang über staatlichen Stempel, sonst darf ich nicht unterrichten, sonst darf ich keinen Studiengang gründen. Das ist eigentlich der Grund, weshalb man dieses System so brillant missbrauchen kann.
Ja, und aber auch im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte hat sich ja auch immer mehr dieser Kontrollzwang innerhalb des Hochschulapparates durchgesetzt. Die Hochschullehrer müssen protokollieren, die werden zugemüllt mit Bürokratie und so weiter. Viele, die ich kenne, die beklagen sich darüber, dass sie mehr mit diesem ganzen bürokratisch-technokratischen Irrsinn konfrontiert sind und den einzuhalten haben, als dass sie zu der eigentlichen Arbeit ihrer Wissenschaft kommen.
Das gilt ja auch für Ärzte. Wenn Sie mal mit Ärztinnen sprechen in Krankenhäusern, die sagen, es ist ungeheuer. Also das liegt an diesem Staatszwangssystem. Man muss dann die Regularien erfüllen, Formulare ausfüllen. Man muss Drittmittelanträge schreiben. Aber ich möchte jetzt gar nicht sagen zu dieser ganzen Drittmittelproblematik, dass sich die großen Konzerne in gigantischem Ausmaß an unsere Universitäten mittlerweile eingekauft haben, ganze Institute leiten und sie zu bestimmten Forschungsthemen gar nicht mehr forschen können, weil sie dann ihre Mittel verlieren. Das führt aber unter anderem zu diesem Bürokratiezwang. Das ist wieder dieses Staatshochschulsystem, was per se falsch ist. Also meine Kernbotschaft ist, unser heutiges staatliches, staatsoktroyiertes Hochschulsystem ist falsch. Wir brauchen freie Universitäten, wo der Staat sich nicht reinmischt. Kein Wissenschaftsministerium, selbstverwaltete, freie Universitäten. Also der Kern in Nutze ist das Problem, dass der Staat sich anmaßt, Hochschulen regulieren zu dürfen, ohne eine Ahnung davon zu haben.
Ja. Und Sie haben sich ja im Wesentlichen jetzt bezogen auf Ihren Wissenschaftssektor, die Wirtschaftswissenschaften, wo es offensichtlich besonders schlimm aussieht, wegen dieser Axiome, die Sie gerade auch genannt hatten. Aber in Ihrem Aufsatz hatten Sie eben auch geschrieben, dass das ein im Grunde genommen alle Wissenschaftssektoren betreffendes Problem ist.
Es gibt Sektoren, die sind noch viel schlimmer. Medizin, Pharma. Wenn Sie die heutige Pharmaforschung anschauen, Pharmakologie, Impfforschung, ich kannte Leute aus der STIKO, ja, also die da in der STIKO drinnen waren. Die Pharmaforschung ist absolut in der Hand der Pharmaindustrie. Es gibt hat mir ein Kollege gesagt, so gut wie keine freie Pharmaforschung mehr, weil die haben die Gelder nicht. Also Pharmaforschung, Medizin ist viel schlimmer als Ökonomie. In der Medizin wird nur erforscht, was an materialistischer Humanmedizin heute als Stand der Wissenschaft geht. Chinesische traditionelle Medizin, alternative Medizin, Naturheilverfahren, andere Heilverfahren, die werden alle ausgeschlossen, die werden alle nicht unterrichtet. Also ist bei weitem nicht Ökonomie. Ökonomie geht es ja noch meiner Meinung nach besser als der Medizin, als der Pharmazie oder auch die Biologie. Es ist eigentlich überall das Gleiche. Es gibt einen Mainstream-Strang, der vertreten werden darf, und Alternativmeinungen kommen nicht zu Wort, die Fragen kommen nicht auf. Oder Politik, Journalismus. Wenn Sie heute Politik studieren in Deutschland, bleiben wir bei Deutschland, welche Meinungen erfahren Sie da? Soziologie, es gilt eigentlich für alle Gesellschaftswissenschaften, diese radikale Einengung durch dieses Staatsschulsystem. Die einzigen, wo Sie ganz wenig machen können, das sind die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Ja? Mathe, Physik, Chemie, da die, wenn Sie ganz nah an der Mathematik dran sind, 1 und 1 ist 2, da können Sie auch sagen, was Sie wollen als Staat. Also je näher es in dieses Mathematische reingeht, umso geringer wird der Einfluss. Aber selbst da haben wir gesehen, dass Statistik eine große Rolle gespielt hat während Corona und dass auch Statistikinstitute massiv benutzt worden sind für Verbreitung bestimmter Diebiger.
Missbraucht.
Benutzt worden sind, um bestimmte Meinungen zu verbreiten, wo es auch absolut Gegenstudien gab, die sehr viel valider waren. Also auch für Statistik. Es gilt, Ökonomie, glaube ich, geht es noch relativ gut. Es gibt Bereiche, wo es viel schlimmer ist.
Also in den Geistes- und Sozialwissenschaften, da haben Sie ja dann auch mehr oder weniger diese Staatsideologie des Wokismus und so weiter, Political Correctness, Genderism, die haben Sie zu erfüllen. Ansonsten haben Sie ein Problem, oder?
Genau. Und wie gesagt, das liegt an diesem Staatshochschul übrigens auch das Staatsschulsystem, das genauso falsch ist, dass man dadurch, dass man ständig diese Drohung hat der Akkreditierung, dein Studiengang wird nicht mehr akkreditiert, das ist das eine. Das andere, was jetzt seit Corona sehr stark, leider sehr schmerzlich ist, dass auch zwischen den Kollegen und Kolleginnen, wenn man abweichende Meinungen hat, das begann mit Corona, dehnt sich heute viele Bereiche aus, Gazastreifen, Putin, ich möchte gar nicht inhaltlich darauf eingehen. Das Klima in den Hochschulen selbst hat sich in den letzten 5 Jahren dramatisch geändert. Die Toleranz ist ungeheuer gesunken. Das Polemisieren hat sehr stark zugenommen. Das gegenseitige Zuhören. Ich bin ja seit 23 Jahren Hochschullehrer. Das Klima hat sich dramatisch geändert. Wenn du heute bestimmte Themen ansprichst, das geht nicht mehr. Und das war vor 5, 6 Jahren, war das bei weitem nicht so stark.
Die Intoleranz. Warum, lieber Professor Kreis, warum geht das nicht mehr? Wieso kann man sich mit den Kollegen, Ihren lieben Kollegen, die Sie als solche bezeichnet haben, nicht mehr über selbstverständliche Dinge austauschen? Das ist doch grotesk.
Das ist eine gute Frage, denn ich komme mit den Kollegen eigentlich super gut aus, auch Kolleginnen seit kürzerem. Die sind eigentlich in sich wirklich nett und glauben das, was sie sind überzeugt von dem, was sie sagen und glauben, selbstverständlich. Aber das hat sich irgendwie seit Corona, ist solch ein Klima der Angst erzeugt worden, auch bei den Hochschullehrern. Solch ein Klima der Angst und der Unsicherheit, dass da Toleranz plötzlich nicht mehr da war. Und sie ist nicht wiedergekommen, die Toleranz. Und es hat sich jetzt verschoben auf andere Gebiete. Wenn man bestimmte neuralgische politische Themen anspricht, das geht nicht mehr. Also das sind jetzt teilweise menschliche Prozesse, dass einige Menschen durch die letzten 4, 5 Jahre so verängstigt, so in Angst gekommen sind, dass sie heute sehr viel unfreier sind als früher. Das sehe ich aber auch im familiären Umfeld.
Ja, dazu gehören aber ja auch immer zwei. Ich versuche das ja auch immer noch zu ergründen, weil ich habe jetzt mit diesen angstbesessenen Menschen sehr, sehr wenig zu tun und sehe aber schon, was draußen alles abgeht. Und gut, ich bin nicht in irgendwelchen Institutionen verankert, insofern geht es mir da persönlich etwas besser. Aber ich glaube schon, wenn man dann in einer Schule, Hochschule oder an sonstigen wissenschaftlichen Instituten arbeitet, dass dann der Druck erheblich ist, ja.
Also das ist ganz anders als vor 5 Jahren. Auch es hat sich jetzt auch nicht geändert, als Corona rum war. Es hat sich jetzt nur verlagert. Der Druck ist sehr viel größer, die Sorge ist sehr viel größer. Oh, sage ich was Falsches? Ich kenne einige Kollegen, also 4 oder 5, auch privat, die bei uns zu Hause waren, auch zum großen Teil, die nicht mehr unterrichten können, weil sie seelisch so belastet sind. Sie haben eine falsche Aussage und du wirst verklagt, es geht zum Dekan. Du kriegst sofort eine Abmahnung. Ein Kollege von mir, der mit mir zusammen ein Buch geschrieben hat, hat jetzt vor Gericht Recht bekommen in allen Punkten. Da gab es auch eine Abmahnung gegen ihn. Also das gab es so vor 5 Jahren alles nicht.
Aber das ist ja eine ganze Täterkonfiguration im Grunde genommen. Das heißt also, der Dekan oder die Hochschulverwaltung drangsaliert und terrorisiert Menschen mit abweichenden Meinungen. Das ist ja schon faschistoide Zustände. Das kann man doch gar nicht mehr anders bezeichnen. Oder liege ich da falsch? Faschistoide Zustände.
Was heißt faschistoid? Faschistoid heißt ja die Macht in Hand von wenigen, die nicht gewählt sind. Fascho ist das Bündel, ja, die Bündelung von Macht. Ja. Also undemokratische Zustände. Also eigentlich sollten ja Hochschulen formal sind wir ja selbst verwaltet. Wir wählen unseren Dekan, selbstverständlich. Aber was wir in den letzten 20 Jahren sehen, ist das zum Beispiel im Entlohnungssystem an den Hochschulen. Es gibt jetzt immer mehr Boni. Früher war man Beamter und hat sein festes Gehalt gehabt. Heute gibt es ein Bonussystem und missliebige Kollegen, die kriegen den Bonus nicht mehr. Also man fängt schon an mit so ökonomischen kleinen Anreizen oder größeren Anreizen. Wer nicht mehr spurt, den kann ich jetzt sehr viel leichter zum Spuren bringen. Das hat sich innerhalb der Hochschulen die letzten 20 Jahre auch stark verändert. Als ich begonnen habe, war das überhaupt nicht so. Jetzt ist der Durchgriff des Dekans, des Rektorats bei der Bonusvergabe, bei der Prämienvergabe vollkommen anders als vor 20 Jahren. Also das ist wie wenn man geplant hätte, wie kriegen wir die Hochschullehrer, diesen Haufen Läuse, dass die nicht mehr so unliebige Meinungen sagen. Wie kriegen wir die dazu, dass die ein bisschen besser gehütet sind, dieser Flohhaufen? Wir machen so ein Incentive-System, Anreizsystem, Drittmittelsystem, Honorierungssystem und die das Falsche sagen, die nehmen nicht teil und die bleiben mit den Forschungsmitteln und mit allen möglichen auf der Strecke. Also das ist das eine, das sehe ich seit 20, 25 Jahren, kann man auch über Zahlen zeigen, dass man die stärker an den Kandare genommen hat. Und das andere ist eben, dass man von unten raus über diesen Akkreditierungszwang bestimmte Meinungen im Keime erstickt, im Keime gar nicht mehr aufkommen lässt. Also es ist...
Da müssen ja im Hintergrund müssen doch auch, Sie hatten die ja auch im Prinzip schon angesprochen, müssen ja gigantische Kräfte geherrscht haben und Beratungsfirmen und Anwaltskanzleien, weiß der Teufel, wer nicht alle da die Finger mit im Spiel hatte, um dann die letztendlich weitgehend unbedarfte Staatsbürokratie dahin zu treiben, oder?
Also es gibt die sogenannten Think Tanks, in den USA sind die ungeheuer stark und haben einen massiven Einfluss. Und über diese Think Tanks, über Geldmittel, über Stiftungsgelder wird da seit Jahrzehnten systematisch, strukturell ganz massiv Einfluss genommen. Die sehen diese Strukturen, haben sie auch geschaffen. Und die Strukturen auch geschaffen, die sind nicht zufällig so, wie sie heute sind. Und da werden ganz massive geistige Interessen stecken da dahinter, Kapitalinteressen und vermutlich auch noch auf einer anderen Ebene, auf spiritueller oder religiöser Ebene noch sehr viel tiefere Interessen.
Ja, wenn wir aber in eine Situation hineinkommen im Lande oder auch in dem ganzen westlichen System, dass die politische Konformität immer mehr zur Absicht und immer mehr zum Durchgriffssystem führt, dann ist ja nicht nur die Wissenschaft am Ende, sondern die Gesellschaft befindet sich ja in einem katastrophal verheerenden Zustand, den früher zumindest kamen ja viele Anstöße aus den Hochschulen. Die jungen Wissenschaftler brachten neue Ideen ein. Sie waren auch da gar nicht beschränkt. Ich habe ja noch in goldenen Zeiten studiert, 72 bis 78, 79. Aber da ging es eigentlich am Ende auch schon los. Ja, so ganz langsam kamen dann diese Strukturen auf, von denen Sie hier sprachen. Also die politische Konformität ist ja offensichtlich. Wie kommen wir denn da raus, Professor Kreis?
Ganz einfach. Ich will noch ganz kurz sagen, alternative Ansätze kamen ja oft von Studenten, von Studierenden, Studentenproteste, 68er, Mao hat nicht umsonst die Universitäten geschlossen, Pol Pot hat nicht umsonst die ganzen Brillenträger erschießen lassen, denn die jungen Leute, die kritischen denken, die kritisch denken, die auf die Straße gehen, das waren häufig die Studenten, die so revolutionäre Impulse hatten, und das ist heute auf geniale Art und Weise unterdrückt und weggemacht. Und alle glauben, wir hätten eine freie Wissenschaft, weil jeder, der drinnen ist, sagt, ich kann doch sagen, was ich will. Aber die entscheidende Frage ist, wer kommt rein? Und da ist die Lösung, die so primitiv einfach wäre. Abschaffen des staatlichen Hochschulsystems, Abschaffung des staatlichen Hochschulzwangs, Auflösen der Wissenschaftsministerien. Konkret, Bildungsgutscheine für alle Studenten. Bildungsgutscheine, ein BWL-Student kostet vielleicht 500, 800 Euro im Semester, je nachdem. Und er kann mit diesem, die Studentin kann mit dem Geld frei eine Universität und Hochschule wählen, und eine Universität kann sich frei gründen, ohne Hochschulakkreditierung, auf dem Boden des Grundgesetzes. Selbstverständlich darf es nicht islamistisch werden, darf es nicht nationalsozialistisch werden, darf es nicht rein marxistisch oder also bestimmte menschenverachtende Dinge dürfen selbstverständlich nicht diese Universitäten gründen. Aber freie, selbstverwaltete Hochschulen, finanziert durch Bildungsgutscheine. Das Geld ist ja da, die Kosten sind ja da. Also diese privaten Universitäten nicht, diese freien Universitäten nicht mit Gewinnmaximierung in Form einer GmbH, Gemeinnützung oder einer Stiftung oder einer Genossenschaft. Freie Universitäten, freie, selbstverwaltete Universitäten, finanziert durch Bildungsgutscheine. Und die Dozenten unterrichten frei das aus ihrem Herzen raus, was sie für das Richtige halten. Und das Ganze nicht mehr mit dem Stempel von den anderen Kollegen oder von der Wissenschaftsbehörde, sondern eine freie, plurale Universitätslandschaft, und der Staat hält sich einfach raus. Und selbstverständlich auf dem Boden des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar, muss immer der erste Satz sein. Alle Hochschulen, die in eine Richtung driften, die Menschen verachtend werden oder bestimmte Gruppen verachten werden, das geht selbstverständlich nicht. Aber dafür brauchen wir nicht den Akkreditierungszwang.
Herr Professor Kreis, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Und für Ihre Anregungen und auch Ihren Ausblick auf eine bessere Hochschullandschaft und auf eine gute und der Gesellschaft dienliche Wissenschaft. Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Mies.
Liebe Freunde, bitte unterstützen Sie Apolut, denn Sendungen wie diese werden Sie im Mainstream mit an sicherer Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit nicht sehen können. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.